Und ich glaube, dass wir in der heutigen Zeit mutiger sein sollten, keine Angst haben sollten vorm Scheitern, Niederlagen in Kauf zu nehmen und auch mal zu scheitern und das als okay zu sehen, daraus zu lernen, daran zu wachsen. Wenn wir mal in die Wirtschaft gucken, finde ich sehr schade, dass Menschen, die so Insolvenzen hinlegen, dass man sagt, oh, also der hat es nicht gepackt, das ist aber ein Idiot.
1969 stirbt der 8-jährige Björn nach einem Verkehrsunfall. Die Hilfe trifft zu spät ein. Aus diesem Schicksal entsteht die Björn-Steiger-Stiftung. Ihr Ziel? Die Notfallhilfe in Deutschland zu verbessern. Sie engagiert sich für den Ausbau moderner Notrufsysteme und stößt Innovationen im Rettungswesen an. Dabei setzt sie entscheidende Impulse wie die Einführung der 112. Die Björn-Steiger-Stiftung. Gemeinsam Leben retten.
Folge 98. Schwimmen lernen darf kein Privileg sein. Franziska van Almsick über Bäderschließungen, Lehrermangel und ihren Kampf für jedes Grundschulkind. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts der Björn-Steiger-Stiftung. Mein Name ist Ina Tenz und unser heutiger Gast hat im Schwimmsport Geschichte geschrieben. Sie hat uns alle bewegt und begeistert, als sie mit gerade mal 14 Jahren bei den Olympischen Spielen Silber gewann. Und es folgte eine beeindruckende Karriere mit Olympischen Spielen, mit Gold bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften, Weltrekorde und. Herzlich willkommen, Franziska van Almsick.
Vielen Dank, hallo.
Hallo. Heute engagiert sich Franziska van Almsick intensiv dafür, dass Kinder sicher schwimmen lernen, weil fehlende Schwimmfähigkeit lebensgefährlich sein kann. Ihre Stiftung erreicht inzwischen zehntausende Kinder in ganz Deutschland und darüber spreche ich heute mit ihr und natürlich auch über ihr Leben als Spitzensportlerin und ihre Zeit danach. Franziska, wenn Sie heute an Wasser denken, verbinden Sie das eher mit Leistung oder mit Freiheit oder Verantwortung?
Also mit Leistung gar nicht mehr, das muss ich ganz klar sagen. Aber schon mit Freiheit und Verantwortung. Freiheit in dem Sinne, dass jedes Mal, wenn ich im Wasser bin, dass es mir diesen unglaublichen Kick und dieses unglaubliche persönliche Gefühl einfach gibt, weil ich sehr verbunden bin mit dem Wasser. Und Verantwortung natürlich, weil es darum geht, zu erklären und aufzuklären, wie wichtig das ist, dass die Menschen schwimmen können und wie wichtig das ist, dass man sich an klare Regeln hält im Umgang mit Wasser, weil Wasser eben nicht nur schön, sondern auch sehr gefährlich sein kann.
Gab es denn einen Moment in Ihrer Karriere oder auch in Ihrem privaten Leben, in dem Ihnen dann bewusst wurde, Schwimmen ist weit mehr als Sport?
Also so einen richtig klaren Moment gab es nicht, wobei ich schon sagen muss, dass wenn ich die Zeitung aufschlage oder in den Medien mitbekomme, dass Menschen ertrinken, berührt mich das immer auf eine ganz besondere Art und Weise. Es trifft mich ganz tief, weil ich es eigentlich so empfinde, dass jeder das Recht und die Möglichkeit haben sollte, jeder Mensch, jedes Kind schwimmen zu lernen. Und wenn man schwimmen kann, dann passieren natürlich am Ende des Tages weniger Unfälle. Es gibt natürlich immer irgendwie blöde Situationen, in die jeder Mensch, der auch sicher schwimmen kann, geraten kann und dann in Not gerät oder dann etwas passiert. Aber im größten Teil reden wir über viel zu viele Unfälle, die passieren, weil Kinder nicht schwimmen können, weil erwachsene Menschen nicht schwimmen können oder weil die Menschen einfach den Umgang mit dem Wasser in bestimmten Situationen oder an bestimmten Stellen gar nicht realisieren oder gar nicht auf dem Schirm haben. Und das ist dann im Meer schwimmen gehen, wenn das Wetter nicht so dolle ist, oder in Flüssen baden gehen, an Badeseen, die völlig überfüllt sind, wie man sich dann richtig verhält. Und ich finde immer Dinge, die man ändern kann mit einem anderen Verhalten. Da finde ich es immer extrem schade, wenn Unfälle passieren und auch extrem traurig, weil man einfach vielen Dingen vorbeugen kann.
Ja, die Vermeidbarkeit.
Ganz genau.
Ja. Sie waren als Jugendliche ja schon eine öffentliche Figur. Hat sich Ihr Blick auf das Thema Verantwortung im Laufe der Jahre verändert?
Ja, ich kann mich daran erinnern, als ich jugendlich war und dann in eine Vorbildrolle, in eine Verantwortungsrolle oder verantwortungsvolle Rolle gedrückt wurde, war mir das am Anfang gar nicht so recht, weil ich mich nicht bereit dazu fühlte und dachte, ich bin selber zu verrückt und zu chaotisch, um Verantwortung zu übernehmen. Und irgendwann kommt das dann im Leben. Ne? Und je älter man wird, desto mehr hat man eigentlich das Gefühl und das Bedürfnis, Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, gerade bei dem Thema, Also wenn es ums Backen oder ums Singen geht, gebe ich die Verantwortung gerne ab, weil das andere mit Sicherheit viel, deutlich besser können als ich. Aber ich glaube, zum Thema Schwimmen spüre ich schon eine starke Verantwortung, der ich mich stelle und die ich auch sehr gerne annehme.
Ist ja auch Ihr Lebensinhalt gewesen und wahrscheinlich immer noch. Und viele kennen Sie vielleicht auch nur als erfolgreiche Spitzensportlerin. Aber wer ist Franziska von Almsick heute?
Ich glaube, ich bin in erster Linie Mutter von zwei wunderbaren Söhnen, die immer älter werden und mir zeigen, dass auch ich immer älter werde.
Wie alt sind die beiden aktuell?
Aktuell 13 und 19, was ein schönes Alter ist, weil man wieder so ein bisschen mehr eigene Freiheiten gewinnt.
Und auf Augenhöhe irgendwo dann ist auch.
Auf Augenhöhe ist sicherlich, und auch zum Beispiel bei meinen Kindern war es mir natürlich wahnsinnig wichtig, wenn ich zurückblicke, dass sie schwimmen können. Ich kann mich zurück, wenn ich mich zurückerinnere, war das ein ganz, es war nicht ein Trauma, aber es war eins meiner furchtbarsten Vorstellungen, die ich hatte, dass meine Kinder Badeunfälle erleiden könnten, weil ich das natürlich als Schwimmerin und aus jemand, der aus dem Metier kommt, gar nicht verkraften könnte oder verkraften wollen würde. Und bin sehr froh, dass sie beide gute Schwimmer sind, dass sie sichere Schwimmer sind. Und das zeigt mir natürlich umso mehr, dass man da was machen muss. Aber ich bin natürlich weit mehr als ein Familienmensch. Ich glaube, ich bin sehr gesettelt. Ich bin ruhiger geworden in meinem Leben. Ich muss nicht mehr alle Dinge machen. Ich glaube, das merkt man mir auch an. Ich tanze nicht mehr auf allen Veranstaltungen. Es ist schön, im normalen Leben angekommen zu sein und die eine oder andere Aufgabe zu übernehmen und das mit voller Verantwortung, mit voller Liebe und mit voller Leidenschaft.
Perfekt. Die Bernd-Steiger-Stiftung beschäftigt sich ja mit dem Thema Lebensrettung und Prävention. Wo sehen Sie die Verbindung zwischen Rettungswesen und Schwimmenlernen?
Ja, die Verbindung ist natürlich eindeutig. Also das Rettungswesen kommt natürlich absolut zum Einsatz, wenn die Dinge nicht so funktionieren, wenn sie funktionieren sollten. Wenn der Badespaß oder der Schwimmspaß dann in einer Katastrophe endet. Und ich sehe ganz oft, so wie das wahrscheinlich generell ist, dass wir machen irgendwann, wenn wir unseren Führerschein machen, machen wir einmal einen Erste-Hilfe-Kurs und dann liegt der irgendwie 100 Jahre zurück, weil wir älter werden und keiner kann sich mehr so richtig erinnern, wie kriege ich denn überhaupt jemanden in die stabile Seitenlage oder wie helfe ich bei einem Herzstillstand. Und ich finde, das sind Dinge, die einem im täglichen Leben begleiten und die begleiten einem natürlich dann auch zum Thema Schwimmen und Ertrinken und was kann eigentlich passieren. Ich glaube, es ist so ein bisschen, liegt in der Natur des Menschen, dass wir uns ungern mit den Dingen auseinandersetzen, die passieren könnten, wenn wir nicht wachsam sind. Und da geht es gar nicht darum, hypochondrisch zu sein und darüber nachzudenken, oh Gott, was kann jetzt alles passieren? Und trotzdem ist es wichtig, dass man sich mal klar vor Augen führt, wenn etwas passiert, könnte ich zum Beispiel helfen? Also sich gar nicht so sehr immer auf die anderen verlassen und dass da schon irgendwie ein Bademeister in der Nähe ist, wenn ich an einem Badesee bin, sondern wirklich mal selbst überlegen, okay, ich gehe jetzt mit dem Kindergeburtstag meiner Kinder und das sind dann eben 5, 6 Kinder, mit denen gehe ich schwimmen. Was heißt denn das eigentlich? Das ist nicht nur die Verantwortung, dass alle ein Stück Pizza am Bauch haben, damit sie nicht verhungern und einen tollen Nachmittag haben, sondern das heißt Verantwortung und im Zweifel helfen können, wenn Hilfe dringend nötig ist. Und vielleicht geht es sogar so weit, dass es nicht nur darum geht, seine eigenen Kinder zu retten oder seinem nahen Umfeld Hilfe zu leisten, sondern es geht am Ende des Tages immer auch beim Rettungswesen darum, glaube ich, dass man in der Lage ist, gesellschaftlich zu helfen und über den Tellerrand hinausblickt und dann eben auch zu helfen, wenn es nicht die eigenen Kinder sind. Und Schwimmen ist einfach eine Freizeitbeschäftigung, die gefährlich sein kann. Gut, beim Fahrradfahren kann man auf die Nase fallen, kann sich die Nase brechen oder das Handgelenk brechen. Aber beim Schwimmen kann man eben da trinken und da können, ich glaube, das kann man so ein bisschen abwägen. Das ist einfach ein Ticken gefährlicher.
Das ist ein wichtiger Punkt, den Sie sagen. Warum wird denn das gesellschaftlich heute oft immer noch unterschätzt?
Ich glaube, es wird unterschätzt, weil die Leute sich bestimmten Fragen nicht stellen. Und ich will jetzt gar nicht das Thema wechseln, aber das Thema Organspende ist für mich so ein ganz gutes Beispiel irgendwie. Also da geht's ja eigentlich darum, dass man sich im Vorhinein mit einem Thema auseinandersetzt, wo viele Leute Angst vor haben. Es geht um Tod, es geht um Gefahr, es geht um Leben retten. Und das sagt ja schon, Leben retten heißt ja irgendwie, da ist was im Busch, da ist irgendwie, es könnte etwas passieren. Und die meisten Leute machen in meinen Augen einfach die Augen zu und denken sich oder sagen sich, das geht schon alles gut, was ja auch richtig ist, um Gottes Willen. Und trotzdem finde ich, ist es immer gut und wichtig, dass man vorbereitet ist und dass man sich sicher fühlt. Also das ist eigentlich bei mir so verankert, dass ich immer sage, ich muss mich sicher fühlen. Wenn ich da Arbeit schreibe, wenn ich eine Prüfung habe, wenn ich einen großen Wettkampf habe, dann fühle ich mich sicher, weil ich weiß, ich habe mich gut vorbereitet, ich habe alle Eventualitäten einkalkuliert und dann gehe ich auch ganz anders irgendwie an den Start. Und ich glaube, dass die Leute heute schnell mal an den Badesee fahren, schnell mal ins Freibad gehen, schnell mal die Kinder im Freibad parken, ohne dass man vielleicht selber dabei ist. Also heutzutage machen sich die Menschen einfach weniger Gedanken über einen Ernstfall. Und das sollte man eben einfach mal tun und sich vorher Gedanken machen, okay, was kann passieren? Bin ich erreichbar? Bin ich nicht erreichbar? Wer ist da? Wer kümmert sich? Ist die Versorgung oder ist eine Rettung möglich? Alles klar, jetzt geht's los.
Wir sind in den Sommermonaten und es kommen bereits die ersten Meldungen, wie leider jeden Sommer Kinder, Menschen ertrinken in Badeseen, in öffentlichen Schwimmbädern. Die Zahl der Badetoten ist erschreckend tatsächlich. Erschreckt Sie die Zahl der Kinder, die heute nicht schwimmen können?
Ich glaube, abgestumpft bin ich noch nicht. Erschrecken tut es mich auch nicht mehr, aber ich bin jedes Mal betroffen, weil ich eigentlich es jedes Mal nicht wahrhaben will, aber natürlich durch die Arbeit mit unserer Stiftung immer wieder sehe, dass wir noch lange nicht da sind, wo wir sein sollten und dass wir noch lange nicht dafür gesorgt haben, dass jedes Kind in Deutschland schwimmen lernt und dass das eine Grundvoraussetzung ist und dass wir das nicht mehr in Frage stellen. Und deswegen berührt es mich jedes Mal und ich denke, was muss eigentlich noch passieren, dass wir wirklich grundlegend etwas verändern?
Was ist denn der Grund dafür? Sind es fehlende Schwimmbäder? Immer mehr Bäder werden geschlossen. Ist es ein Lehrermangel oder Schwimmlehrerinnen und Lehrer fehlen? Oder sind es vielleicht sogar politische Probleme, also weiter oben aufgehängt? Wo sind die Stellschrauben?
Ich glaube, es ist einfach von allem ein bisschen. Und von allem ein bisschen macht am Ende irgendwie dann ganz schön viel aus. Wir haben natürlich die Situation der mangelnden Schwimmbäder. Schwimmbäder sind teuer im Unterhalt. Ich verstehe Kommunen, die sagen, wir können uns das gar nicht leisten. Mal schnell einen Sportplatz gebaut in der Stadt, in der Kleinstadt, in der Kommune. Da muss man dreimal mit dem Rasenmäher drüber und dann läuft das Ding irgendwie und kann benutzt werden. So ein Schwimmbad braucht Unterhaltskosten. Menschen sind nicht mehr bereit dazu, mehr als, keine Ahnung, 3-4,50 € irgendwie Eintritt zu zahlen. Also das ist nicht einfach. Wir machen uns das manchmal einfach und sagen, ja, schließ die Schwimmbäder nicht, aber das müssen wir uns auch leisten können und das können wir uns am Ende des Tages irgendwie nicht leisten. Es gibt Lehrermangel, ganz eindeutig. Also wenn ein Mathelehrer eine 30-köpfige Klasse unterrichten kann, dann kann er das mit viel Geschick und mit viel Einfühlungsvermögen. Und dann gibt's immer noch zwei, die tuscheln und reden und nicht beim Stoff dabei sind. Aber das ist jetzt kein Untergang. Dann haben sie eben Pech gehabt und die nächste Arbeit wird für die zwei nicht so, wie sie sich das vorstellen. Aber wenn man dann ins Schwimmen Training geht oder in den Schwimmunterricht. Und da steht eben dieser eine Sportlehrer, der 30 Kinder zu betreuen hat. Dann hat man noch nette Eltern von Klassenkameraden, wo sich zwei bereit erklären, mitzugehen, die aber, sorry, wenn ich das so sage, von Tuten und Blasen keine Ahnung haben und einfach nur daneben stehen und gucken, dass niemand ertrinkt. Also, dass im Schwimmunterricht nichts passiert. Dann sind es lange Fahrtkosten zu den Schwimmbädern oder lange Fahrtwege. Dann kommen Kosten auf die Klassen oder auf die Schüler drauf zu. Dann ist es eben dieser eine Schwimmlehrer, der dann drei mit Bauchweh dabei hat, fünf Duschen länger als der Rest. Dann können 5 ein bisschen schwimmen, 10 können es irgendwie gar nicht und der Rest, der eiert dann auch so durchs Wasser. Da kommt natürlich am Ende des Tages auch nicht viel raus. Also ich glaube, dass man da auch zusehen muss, dass die Betreuung bei großen Schulklassen auch dementsprechend sein muss. Und da mangelt es natürlich auch. Ich glaube, dass es oft nicht an den Lehrern selbst liegt, sondern dass die Möglichkeiten einfach nicht gegeben sind. Ich glaube, dass die Lehrer wenig Unterstützung bekommen, weil sie einfach wenig Zeit haben. Ich glaube, das, was am ehesten wegfällt in der Schule, wenn es Lehrermangel gibt, dann ist es der Schwimmunterricht, weil er viel zu aufwendig ist und weil man sich umziehen, anziehen muss und weil das alles kompliziert ist. Dann wird der Sportlehrer eben mal schnell ins Fach Musik gesteckt und dann gibt es anstatt vom Schwimmen eben Musikunterricht. Viele Schulen fangen erst an, viele Kommunen oder viele Bundesländer fangen erst in der 3. und 4. Klasse an mit Schwimmunterricht in der Grundschule, was ich zum Beispiel auch gar nicht verstehe, wo ich sage, was machen denn die 1. und 2. Klässler? Die sind 7, 8, 9 Jahre alt, die warten dann, dass sie mit 10 irgendwie schwimmen lernen. Also das ist ja Wahnsinn. Dann haben wir die Eltern, die oftmals irgendwie denken, wir sind dafür nicht verantwortlich, sondern das lernen die Kinder schon in der Schule. Im Kindergarten sind sie noch zu jung und die Kindergärten können die Verantwortung gar nicht übernehmen. Da geht es dann auch so ein bisschen um so eine Rechtsfrage.
Ist das nicht der größte Hebel, die Eigenverantwortung der Eltern? Also muss nicht jeder, der Kinder hat, sich selber fragen, jederzeit kann mein Kind in eine Situation kommen, in der es ertrinken könnte. Ja. Sei es beim lustigen Tretbootausflug oder bei einer Überfahrt oder bei, also das Thema oder eben im Sportunterricht oder beim Kindergeburtstag, im Urlaub. Man ist ja wirklich geprägt von diesen schlimmen Nachrichten, was passieren kann. Und ist da nicht der größte Hebel bei der Eigenverantwortung der Eltern?
Ich glaube, das, was wichtig ist und wofür ich ja immer plädiere, ist, dass wir nicht anfangen, unseren Kindern selbst das Schwimmen beizubringen. Weil Schwimmen eine technisch und koordinativ sehr anspruchsvolle Sportart ist. Und das sagt sich immer so einfach. Ich stelle mich da mal hin und dann mache ich so eine Bewegung und dann hole ich ein bisschen Luft und dann mache ich einfach nur mal so. Und es gibt da schon ausgebildete Trainer und Trainerlizenzen. Und also gibt schon eine Art, wie man Kindern das Schwimmen beibringt, die sollte man beibehalten.
Was auf alle Fälle. Das meine ich auch. Also ich meine mehr, der Wille ist der Weg. Also dass Eltern das als Priorität erkennen und es mitorganisieren, mithelfen, fokussieren, dass Kinder wirklich Schwimmunterricht bekommen oder vielleicht sogar auch privat, wenn die Schulen das nicht anbieten können oder wollen.
Ja, und da schließt sich dann ja der Kreis wieder. Deswegen sage ich, das ist manchmal gar nicht so einfach. Ne? Also es geht natürlich um die Eigenverantwortung der Eltern. Dann auch zum Beispiel zu realisieren, dass Kinder mit einem Seepferdchen nicht schwimmen können. Wenn die Kinder ihr Seepferdchen machen, dann heißt das, sie können 25 Meter über Wasser bleiben. Und da geht's gar nicht um eine Schwimmart, sondern da geht's irgendwie um Hundepaddeln und dann drehe ich mich auf den Rücken und hoffe, dass mein Kind jetzt nicht in die Leine greift oder an den Rand greift. Und irgendwie bis zur anderen Seite vom Schwimmbad irgendwie durchhält. Dann springt man mal vom Beckenrand und dann taucht man aus, glaube ich, hüfthohem Wasser, taucht man was auf. Das ist der erste Schritt zum Schwimmen lernen. Aber Kinder können nicht schwimmen, nicht sicher schwimmen vor allen Dingen, wenn sie ihr Seepferdchen haben. Und da gilt es, einen ganz großen Appell an den Tag zu legen und die Eltern darüber zu informieren, das ist erst der Anfang und das ist nicht, mein Kind kann schwimmen und ich kann jetzt durchatmen. Es gibt viele Eltern, die versuchen alles. Die kriegen überhaupt keine Plätze. Es gibt in Städten wie München, gibt es Wartelisten von 2, 3 Jahren in einer Schwimmschule. Macht man das privat, kostet das viel Geld. Also ein Kind in eine private Schwimmschule zu stecken, Wasserflächen kosten Geld, weil wir so wenig haben und weil die Wasserflächen so rar sind. Kostet es einfach viel Geld, da so einen Kurs zu belegen. Und deswegen finde ich, müssen wir zusehen, dass wir unseren Kindern in den Grundschulen flächendeckend einen Schwimmunterricht bieten, in dem sie sicher schwimmen lernen. Und das ist das, was die Franziska von Einsick Stiftung seit Jahren probiert oder seit Jahren versucht und wofür wir stehen, dass wir sagen, jedes Kind, was in Deutschland die Grundschule verlässt, sollte sicher schwimmen können. Und dafür kämpfen wir und das ist eben manchmal nicht so einfach.
Welche Begegnungen mit Kindern oder Familien aus Ihrer Stiftung haben Sie gehabt oder hatten Sie, die Sie besonders bewegt haben?
Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, am meisten bewegt haben mich eigentlich die Begegnungen mit den Schwimmlehrern an den Schulen. Ich habe ja die Kinder, die kommen und die ihren Schwimmunterricht machen, und das ist nicht selbstverständlich, das will ich gar nicht sagen. Es ist in den meisten Schulen oder bei den meisten Kindern ist es nicht selbstverständlich, schwimmen zu gehen, und trotzdem gehört es irgendwie mit dazu. Und dass die Kinder, also man denkt halt so, ja, Schwimmunterricht ist halt so ein Schulding, ne?
Ja.
Was aber sehr emotional ist, ist, wenn dann so ein Schwimmlehrer aus einer Schule vor einem steht und in Tränen ausbricht, weil er das erste Mal ernst genommen wird und weil sich jemand seiner Sache annimmt. Weil die Schwimm- und Sportlehrer an den Schulen eigentlich, wie soll ich das sagen? Es ist halt Sportlehrer, ne? Also da bist du jetzt, also wenn du Mathelehrer bist, dann denkt ja schon jeder, hey, der ist Mathelehrer. So, aber wenn du Sportlehrer bist, dann sagen sie, hey, du bist, das ist der coole Sportlehrer irgendwie. Und der macht halt ein bisschen Sport mit den Kindern, ne? Da muss man ja nichts, also da muss man ja nicht viel irgendwie können. So, das ist halt Sport. Aber was für eine Verantwortung diese Lehrer tragen, wenn sie mit 30 Grundschülern ins Schwimmbad gehen, und was für Ängste diese Lehrer haben und was für Nöte auch, ob sie auf dem neuesten Standard sind, was auch die Trainingsmethodik anbelangt. Das ist nämlich oft nicht der Fall. Was wir zu Teilen in der Stiftung auch machen, ist, dass wir Schulungen geben und Schulungen machen und sagen, Mensch, vielleicht heute gibt's andere Ansatzpunkte. Früher hat man angefangen, wenn man schwimmen gelernt hat, bewusst zu schwimmen, und heute verändert sich das, und heute sagt man zum Beispiel, wenn Kinder sich auf den Rücken legen, dann ist es viel einfacher, Rückenschwimmen zu lernen. Und am Ende des Tages ist es ja egal, ob du zuerst Brust- oder Rückenschwimmen kannst. Hauptsache, du kannst eine Schwimmart sicher schwimmen und schaffst auch mehr als 25 Meter. Also die Begegnung mit Schwimmlehrern, die dankbar sind für die Aufmerksamkeit, die sie bekommen, und für die Unterstützung und für die Hilfe, weil das ist das, was wir machen. Wir unterstützen eigentlich natürlich am Ende die Kinder, aber wir unterstützen Schulen und die Grundschullehrer dabei, anständigen Unterricht zu machen. Und es liegt ja meist nicht an den Lehrern, dass das nicht so gut funktioniert. Also es sind nicht die Lehrer, die keine Lust haben, sondern es sind einfach die Rahmenbedingungen, die nicht stimmen. Und das sind schon schöne Momente. Also da spürt man schon große Dankbarkeit, und da lohnt sich das auf alle Fälle, immer wieder dran zu bleiben.
Wir alle haben es ja vielleicht schon ein bisschen verdrängt, aber die Corona-Zeit hat ja auch dafür gesorgt, dass Schwimmunterricht an Schulen, in Vereinen ja Jahre unterbrochen wurde. Spüren Sie die Folgen bis heute?
Ja, absolut. Also es gibt zwei Generationen an Kindern, die nicht schwimmen gelernt haben und das auch so schnell nicht nachholen können, weil eben weil die Möglichkeiten oft fehlen und weil sie gar nicht in der Lage sind, ins Wasser zu springen. Und wenn sie dann an weiterführenden Schulen sind, und ich weiß das selber, weil ich zwei schulpflichtige Kinder, also zwei hatte und ein Jahr noch habe, also wenn man in die weiterführende Schule kommt, bleibt ja auch wenig Zeit, dann privat noch irgendwelche Sachen zu machen, weil die Kinder ja wirklich lange in der Schule sind, viele Aufgaben haben, dann sich vorbereiten müssen auf ihre schulischen Geschichten, so dass, wenn man dann einen privaten Schwimmkurs noch macht, da muss man ganz schön hinten dran bleiben, wenn man dann einen Kurs ergattert. Und diese damals zu Corona-Zeiten Dritt- und Viertklässler, die nicht schwimmen gelernt haben, die hängen bis heute hinterher.
Ja, man hört es ja häufig auch, wenn dann Jugendliche am Badesee feiern, Alkohol vielleicht im Spiel, dann so ein bisschen die Gruppendynamik, dann wird's immer dunkel. Können Menschen überhaupt einschätzen, wie schnell Wasser gefährlich werden kann?
Wenn man sich, bevor man irgendwie ins Wasser geht, wirklich einfach mal ganz kurz bewusst wird, wo bin ich hier? Was will ich hier? Wer ist alles mit dabei? Wer gehört jetzt irgendwie so mit zur Gruppe? Ist es hier voll oder ist es hier nicht voll? Wie sind die äußeren Umstände? Das würde viele Dinge einfacher machen. Ich glaube eben, dass wir in vielen Situationen das Bewusstsein so ein bisschen verlieren, sondern ratzfatz an den See und ausziehen und rein ins Wasser. Es ist wahnsinnig heiß draußen. und dann mit Arschbombereien. Und ich meine, es ist ja überall, wo man ist, immer, es gibt immer andere Voraussetzungen, über die man sich im Klaren sein sollte. Ne? Gibt es hier Strömung, gibt es hier nicht Strömung? Wie groß sind die Wellen? Ist das jetzt noch gut für mein Kind oder gut für mich? Fahren hier Schiffe irgendwie auf diesem Flussabschnitt, wo man auch schwimmen kann? Wie weit kann ich denn überhaupt schwimmen? Geht's hier lange flach rein oder geht's hier gleich irgendwie, geht's ein Stufdach und dann wird's aber gleich ganz tief? Also einfach vorher mal abchecken, wo bin ich hier? Was sind die, wie sieht die Umgebung aus? Und wenn man das gemacht hat, vor allen Dingen auch den eigenen Check-up nochmal machen. Ne? Also ich muss Ihnen sagen, also selbst wenn ich baden oder schwimmen gehe in Flüssen oder am Meer, tue ich das selten allein, weil ich weiß, wie groß die Gefahren sind. Und auch ich bin nicht davor gefeit, dass mir im Wasser irgendwas passiert, dass ich mich erschrecke, dass ich einen Krampf kriege oder dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Also
wenn Unterströmungen am Meer zum Beispiel,
ne, schwimmen gehe, dann hat auf alle Fälle immer irgendjemand ein Auge auf mich. Und das belächeln viele, weil sie denken, ja, die kann es ja. Und ja, ich kann es und ich traue mir ganz viel zu. Aber da geht das Thema Sicherheit auch für mich vor.
Sie haben mal gesagt, Kinder ertrinken leise. Können Sie das noch einmal genauer erklären?
Kinder ertrinken leise und vor allen Dingen ganz schnell. Wenn man so daran denkt, wie passiert eigentlich ein Badeunfall? Wie stellt man sich das vor? Ich glaube, viele Leute können sich das gar nicht vorstellen, wenn sie es nicht mal miterlebt haben. Und dann kennt man das aus Filmen, dass dann jemand irgendwie mit den Armen wild gestikuliert und rumschreit und dass wir alle sehen, dass da jemand ertrinkt. Das ist aber irgendwie so ein Filmding, weil es in den seltensten Fällen so ist. Also natürlich passiert das auch, aber in den seltensten Fällen macht man groß aufmerksam, bevor man ertrinkt. Und vor allen Dingen Kinder, die sind einfach weg. Das kann man gar nicht anders beschreiben. Die gehen einfach unter und dann kriegen sie relativ schnell Wasser in die Lungen, ja, weil sie im Zweifel irgendwie panisch oder hysterisch werden und dann gehen die ganz schnell unter. Man ist dann, liegt dann nicht noch auf der Wasseroberfläche und Kinder schreien auch in der Regel nicht, wenn sie irgendwie ertrinken, sondern es passiert unter Wasser oder sie wissen nicht mehr, wo oben und unten ist und haben die Orientierung verloren. Und ja, Kinder gehen einfach und wir reden hier von Sekunden. Das ist nicht, also das sind in weniger als 3 Sekunden ist es passiert.
Ein Albtraum für alle Betroffenen, für natürlich die Eltern, auch die Retter. Kann Schwimmen eigentlich soziale Ungerechtigkeit sichtbar machen? Also ist das Thema Schwimmenlernen auch eine Frage von sozialen Schichten?
Ich glaube, dass es im Moment noch so ist, ja, weil es eben, weil Wasserflächen knapp sind und wenn sie knapp sind und alle irgendwie ins Wasser wollen, dann geht es natürlich am Ende darum, irgendwie, wer kann den Kurs, der noch Wasserflächen hat, wer kann den bezahlen? Mhm. Und genau darum ist es mir so wichtig, dieses große Thema Schwimmen lernen noch mehr zu verankern in der Verantwortung der Schulen und in die Verantwortung zu legen der Regierung und des Landes und der Bundesländer, dass wir eben sagen, Schwimmenlernen darf kein Privileg sein, was man sich eben leisten kann, sondern wir müssen zusehen, dass wir die Kinder in den Grundschulen alle durchbekommen. So wie es völlig normal ist, dass unsere Kinder überhaupt schulpflichtig sind und es keine Frage gibt, ob sie zur Schule gehen oder nicht, sollte es keine Frage sein und sollte es nie überhaupt nur zur Frage kommen, ob Kinder zum Schwimmunterricht gehen oder nicht. Ja. Sondern es sollte ganz klar fest verankert sein im Schulplan. Und das ist es bisher in Deutschland flächendeckend noch nicht.
Nehmen Sie mich mit noch ein bisschen in Ihre Stiftungsarbeit. Wo genau setzen Sie an? Wie viele Mitarbeiter haben Sie? Was ist Ihr Prinzip? Wo sind Ihre größten Hebel dafür, Ihr Ziel zu erreichen?
Ach, wie fange ich denn an? Vielleicht fange ich erstmal damit an zu sagen, dass wir auf ganz kleiner Flamme kochen. Ich glaube, wir sind 3 oder 4 Mitarbeiter. Alles, was gestiftet wird, alles, was gespendet wird, geht so, ja, fast 100%, kann ich eigentlich sagen, in die Stiftungsarbeit. Das heißt, kommt eigentlich den Kindern oder den Schulen zugute. Wir kooperieren und arbeiten mit den Schulen zusammen. Das heißt, wir bitten deutschlandweit darum, dass sich Schulen, die Probleme haben, dass die sich an uns wenden. Und wir versuchen immer, wie soll ich das sagen, kleine Gruppen zu bilden. Das heißt, wenn wir in so Städte kommen wie Aachen, wie Gifhorn, wie Hamburg. Also wir sind ja mittlerweile in 104 Städten, glaube ich, deutschlandweit vertreten. Dann komme ich, um zu helfen und zu organisieren und versuche das nicht nur für eine Schule, sondern versuche das dann auch schon im Sinne der Kommune oder im Sinne der Zugehörigkeit der Schulen. Und bitte dann eigentlich, wenn eine Schule auf die Idee kommt, sich bei mir zu melden, zu sagen, guck mal, dass du irgendwie Leute, frag dich mal um, geh mal ins Gespräch mit den Nachbarschulen, was braucht ihr, wie können wir euch unterstützen? Wir können keine Schwimmbäder bauen, sondern wir schauen dann und gucken, wo ist das nächste Schwimmbad, wer ist da alles drin, wie sind die Wasserflächen vergeben. Wenn ich zum Beispiel jetzt mal Heidelberg nehme, was mein Ursprungsprojekt war, mit dem ich angefangen habe, weil ich seit mittlerweile 20 Jahren in dieser Stadt lebe und das meine Heimatstadt geworden ist. Wir haben in Heidelberg, glaube ich, 23 Grundschulen zusammengefasst und haben gecheckt, welche Grundschule geht in welche Schwimmhalle. Und dabei sind Kuriositäten rausgekommen, dass also eine Grundschule eine Schwimmhalle direkt nebenan hatte mit einem Schulweg oder mit einem Weg zur Schwimmhalle von 1:30. Okay. Dass die aber nicht in diese Schwimmhalle gehen konnten, weil die Schule aus der Weststadt diese Wasserfläche gebucht hat und da also immerhin so. Und es bedarf dann manchmal eben uns, die kommen und die alle an einen Tisch bringen und sagen, so, jetzt reden wir mal. Wenn ihr die Zeit nehmt, können wir die nehmen, dann können wir das so machen, so. Dann haben wir alle untergebracht, dann haben wir alle geplant. Dann fehlt das Geld für den Transport, weil das muss man ja auch irgendwie organisieren und dann fahren entweder Busse, die bezahlt werden von unserer Stiftung oder wir zahlen Tickets. Also es geht um die Bezahlung, wie kommen die Kinder zur Schwimmhalle und wieder zurück. Wir stellen Assistenztrainer zur Verfügung. Das heißt, wir organisieren, dass am Schwimmbad eine zweite oder dritte Person wartet, je nachdem, wie groß die Klassen sind und dass die Schwimmlehrer nicht mehr alleine sind. Dass man also die Klassen teilen kann und dass man sagen kann, wir konzentrieren uns hier darauf, das Seepferdchen zu machen und mit der anderen Hälfte kann man durch jetzt schon Bronze oder Silber, das Bronze-Silber-Abzeichen machen. Also wir versuchen eigentlich, den Schwimmunterricht an den Schulen so optimal wie möglich zu gestalten. Das ist, sagen wir mal, eigentlich der Kernschwerpunkt. Wir haben uns konzentriert auf die Grundschulen, weil wir da sehen, dass die Mädels nicht draußen sitzen bleiben, weil sie ihre Tage bekommen, Mädchen und Jungs kein Problem haben, irgendwie zusammen was zu machen. Wir haben auch viele Migrationskinder, die dann einfach nach der Grundschule auch gar nicht mehr ohne weiteres zum Schwimmunterricht gehen können, was natürlich auch toll ist für uns, weil wir sie in der Grundschule noch alle zusammen haben und also auch Migrationskindern, vor allen Dingen Mädchen, somit eine große Chance geben, schwimmen zu lernen. Ja. Und das nämlich in der Grundschule nicht tun, dann lernen sie es nie wieder in ihrem ganzen Leben wahrscheinlich. Und die Arbeit mit den Schulen und die Organisation, das ist unser Hauptthema. Und das, was mein Part ist, ist eigentlich der Part der Aufklärung, draußen rumzurennen und jedem zu erklären, passt auf, denkt daran, wie wichtig das ist. Ich rede wahnsinnig viel über das Thema. Ich mache vielen Menschen eigentlich bewusst, Seepferdchen heißt nicht, dass eure Kinder schwimmen lernen. Und es ist wirklich Wahnsinn, wie hellhörig viele werden. Und für mich ist das so ein abgelutschter Drops irgendwie, weil ich seit 12 Jahren nichts anderes mache, in der Arbeit der Stiftung, als darüber zu reden. Und es ist immer wieder, sehe ich in erstaunte Gesichter, immer wieder sehe ich, dass ich wirklich aufkläre und Menschen helfe. Und ja, das sind eigentlich so unsere Hauptparts, die wir haben.
Vielen Dank. Also wirklich ein wichtiger, wichtiger Beitrag und Hilfe zur Selbsthilfe auf der einen Seite, Sensibilisierung auf der anderen Seite. Ich würde trotzdem gern unsere verbleibende Zeit hier in diesem Podcast natürlich auch noch ein bisschen nutzen, um über Sie persönlich zu sprechen, über Ihr Leben als Spitzensportlerin. Sie standen ja extrem früh sehr unter Druck, unter öffentlichem Druck. Auch eine Welle, gegen die man sich dann oft gar nicht wehren kann, die auf einen zukommt. Wie blicken Sie heute auf diese Zeit zurück?
Oh, es war schon eine verrückte Zeit. Die ARD hat ja eine ganz tolle Dokumentation gemacht im letzten Jahr, die wirklich sehr eingeschlagen ist und die auch mich persönlich sehr berührt hat, weil sie unheimlich gut gelungen ist in meinen Augen. Ich habe mich selber ein bisschen erschrocken, nochmal so zu sehen, was da eigentlich alles so passiert ist. Man wird ruhiger mit dem Alter und man wird ein bisschen gelassener und es ist alles nicht mehr so, wie soll man das sagen? Das Essen ist nicht mehr ganz so heiß, wie es gekocht wurde vor vielen Jahren. Und trotzdem muss ich sagen, es war schon ganz schön viel los und es ist ganz schön viel passiert. Und am Ende des Tages bin ich froh, dass ich da auch so gut rausgekommen bin. Ich glaube, dass meine, wie sagt man das, Kinderjahre oder dieses Erwachsenwerden in der Öffentlichkeit, es hätte auch ganz anders ausgehen können. Da gibt's ganz viele andere Beispiele, die dies eben am Ende nicht geschafft haben. Deswegen bin ich da ganz froh, dass ich doch so einen guten und versöhnlichen Weg gefunden habe, meine sportliche Karriere zu beenden.
Glauben Sie, dass Spitzensportlerinnen und Spitzensportler in der heutigen Zeit besser geschützt sind, auch vor öffentlichem Druck als in den 90ern, oder lauern andere Gefahren durch Social Media oder?
Ja, ich glaube, dass sie heute schneller begreifen, was da eigentlich passiert, weil alles viel schneller geht und weil sie es so ein Stück weit ja auch selber in der Hand haben, also viel mehr auch bei anderen sehen, wie es sein kann und schneller Vergleiche irgendwie finden können oder sehen können. Das heißt, ich glaube, dass sie vorbereiteter sind heute. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich glaube, dass man sich auch nicht immer so vor allem retten muss. Also, wie soll ich das formulieren? Ich glaube, wir müssen wieder so eine Entspannung finden, wie wir mit bestimmten Themen umgehen. Also, ich empfinde zum Beispiel Druck nicht nur als lästig und furchtbar und ganz schlimm. Also ich glaube persönlich sogar, dass ein gewisser Druck da sein muss, um gewisse Leistungen abzurufen. Ich kann nicht einfach Larifari so, ich versuch's jetzt mal und wenn es halt nicht wird, dann ist es nicht so schlimm. Damit erreiche ich nicht die Spitze vom Berg. Damit kommt
das Leben ist anders oft. Ne?
So geht's eben. Also, und ich glaube, dass wir in der heutigen Zeit mutiger sein sollten, keine Angst haben sollten vorm Scheitern. Ich glaube, auch die Gewissheit, Niederlagen oder Niederlagen in Kauf zu nehmen und auch mal zu scheitern und das als okay zu sehen.
Ja, also ich glaube, zu lernen,
ganz genau, daraus zu lernen, daran zu wachsen. Wenn wir mal in die Wirtschaft gucken, finde ich sehr schade, dass Menschen, die so Insolvenzen hinlegen, dass man sagt, oh, also der hat's nicht gepackt, das ist aber ein Idiot.
So. Das ist in Amerika ja anders zum Beispiel. Ne? Da werden die Leute, die wieder aufstehen, dafür gefeiert. Und
ganz genau. Und ich glaube, das muss sich so ein bisschen drehen. Und wenn sich das dreht, dann sind wir auch wieder mutig genug und dann können wir auch mit Druck umgehen. Und deswegen finde ich, so ein gewisser Druck und so eine gewisse, wie soll ich das sagen? Also ich empfinde das Leben irgendwie mit so ein paar Steinen unterwegs lebenswerter, als wenn das so eine durchgerutschte Lutschnummer irgendwie ist, wo jeder Tag gleich ist und man sagt, ach, das ist aber, heute scheint aber die Sonne. Man kann dieses Leben nur auskosten, indem man einfach mal tief traurig ist und dann wieder himmelhoch jauchzend durch die Gegend galoppiert und sagt, Gott, wie schön ist eigentlich das Leben, ja. Also ruhig alle Emotionen irgendwie auskosten und
aushalten auch wahrscheinlich. Ne?
Also das ist zum Beispiel auch ein gutes Thema, ganz genau.
Also mentale Stärke ist im Spitzensport sicherlich eines der Grundvoraussetzungen, die man haben muss. Nicht nur um dem Druck standzuhalten, dem Leistungsdruck, sondern auch der Öffentlichkeit. Wie wichtig, denken Sie, ist mentale Stärke zum Beispiel auch im Rettungswesen?
Ich glaube, dass es sehr wichtig ist. Ich glaube, dass besonders im Rettungswesen Menschen arbeiten müssen, die mit bestimmten Situationen einfach nochmal ganz anders umgehen können. Ich bewundere die Menschen sehr dafür. Nicht, weil ich das selber nicht könnte, was viele ja so denken, sondern ich glaube, ich wäre da auch, das wäre genau mein Ding eigentlich, weil ich mich für so viele Dinge auch durchaus imstande und in der Lage sehe und nicht wegschauen würde, sondern mit anpacken würde und mir viele Dinge zutrauen würde. Ich glaube, dass das eine ganz wichtige und tolle Arbeit ist, die da geleistet wird im Rettungswesen und dass auch da oft Situationen unterschätzt werden. Und auch da hoffe ich für die Zukunft eigentlich, dass dass die Menschen die Anerkennung bekommen, die sie verdienen, weil es einfach, ja, weil vielleicht einfach den Leuten offensichtlicher wird, wie wichtig das eigentlich ist, ja, dass wir auch Rettungswesen da haben. Und viele wissen das ja, also viele wissen es erst zu schätzen, wenn sie es selber mal gebraucht haben. Das ist ja so irre bei uns Menschen, ne? Dass wir immer denken, naja, die Retter da. Also
betrifft so andere.
Krankenwagen, genau, so einen Krankenwagen, den bemerke ich halt wirklich erst, wenn ich ihn selber vielleicht mal gebraucht habe. Aber dass ansonsten, wie viele Krankenwagen am Tag an uns vorbeifahren, das nehmen wir oft gar nicht wahr. Ja, aber erst wenn wir selber mal was gebraucht haben, dann ist es, dann kommt es irgendwie darauf an und dann sieht man, was man eigentlich, was da eigentlich geleistet wird.
Ganz, ganz herzlichen Dank. Abschließende Frage. Sie haben Ihre beiden Söhne erwähnt. Was haben Sie Ihren eigenen Kindern erklärt in Bezug auf Wasser? Ist das Spaß? Ist das Gefahr? Mit Ihrer persönlichen Biografie, was war das Element Wasser in Bezug auf Ihre Kinder? Wie haben Sie es denen erklärt?
Ich habe tatsächlich immer versucht, ihnen beide Seiten aufzuzeigen und ihnen Wasser als Spaßelement zu vermitteln und trotzdem eben auch zu zeigen, wie wichtig das ist. Also ich habe meine Kinder früher auch durch den Schwimmunterricht mehr oder weniger durchgeprügelt. Ich habe meinen Kindern nicht selber Schwimmen beigebracht, sondern habe immer gesagt, dieses Eierpupaya mit Schwimmen lernen, das können andere euch viel besser beibringen. Also da bin ich gar nicht der Typ für. Aber wenn ihr irgendwann mal schneller sein wollt als eure Kumpels, ich ins Spiel und dann könnt ihr gerne die Mama irgendwie fragen. aber für mich war natürlich der Umgang mit Wasser, das war mir von Anfang an wahnsinnig wichtig, dass sie den irgendwie drauf haben. Weil wie gesagt, also das wäre das Schlimmste, was in meinem Leben hätte passieren können. Oder jetzt muss man ja auch sagen, sie sind 13 und 19 und sie können sehr gut schwimmen. Aber die Gefahr ist ja trotzdem ständig da. Also ich glaube, einen guten Mittelweg zu finden, nicht zu sehr Angst zu machen und nicht zu sehr irgendwie zu sagen, oh Gott, pass bloß auf, und trotzdem trotzdem zu sagen, ey, genießt es. Ich glaube, da liegt so ein bisschen die Kunst drin. Ne? Nicht hypochondrisch zu sein und nicht irgendwie durchzudrehen und trotzdem irgendwie zu sagen, ey, denkt dran, nicht mit vollem Bauch, nicht irgendwie, ja, wenn ihr irgendwie Fußball spielt draußen und völlig überhitzt seid, dann muss man nicht eine Arschbombe machen in eiskaltes Wasser. Das braucht kein Mensch. Also, aber ich glaube, weil meine Kinder auch meine Affinität zu Wasser kennen, wissen sie da natürlich. Also das ist vielleicht so ein bisschen der Vorteil, den ich mit meinen Kindern habe. Wissen sie natürlich, wie wichtig mir das Thema ist. Und da ist auch nichts lustig dran. Ne? Also Witze mache ich zu dem Thema mit meinen Kindern nicht.
Franziska von Almsick, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, für die Einblicke, für Ihre wertvolle Arbeit, die Sie machen, Ihr Engagement, dass alle Kinder in Deutschland schwimmen lernen sollen und müssen, weil Schwimmen rettet Leben. Und ich bedanke mich für die Einblicke, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Die Björn Steiger Stiftung, der Podcast.